Ja, seid alle herzlich gegrüßt. Wie ihr schon gehört habt, machen wir weiter mit unserer Predigtreihe zum Gebet. Heute ist ein Stück aus dem ersten Brief des Timotheus dran, Kapitel 2, die ersten 4 Verse. Ja, ich brauche es nicht nochmal zu betonen, wir leben in einer komischen Zeit, in einer herausfordernden Zeit. Die ganzen Maßnahmen, die getroffen werden, sind hier visuell sofort erkennbar. Die einen sagen, das ist gut. Die anderen sagen, das ist übertrieben. Die Dritten sagen, darauf können wir verzichten. Liebe Freunde, da kommt der Bibelvers, den wir jetzt haben, oder die Bibelverse, die wir uns jetzt anschauen, die kommen gerade recht. Ich beginne mal mit den ersten beiden Versen. Da heißt es, so ermahne ich nun, Paulus ermahnt den Timotheus, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe, für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Soweit die ersten 2 Verse. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Das ist umso erstaunlicher, umso bemerkenswerter, je mehr man sich klar macht, desto mehr man sich klar macht, vor welchem Hintergrund ein solches Gebet damals stattfand. Der erste Timotheusbrief wurde geschrieben, vielleicht zwischen 62 und 67 nach Christus. Die Datierung ist nicht ganz sicher, aber das ist eine ungefähre Marke. 64 nach Christus war der Brand Roms. In der Zeit, in der der Brief geschrieben wurde, regierte Kaiser Nero in Rom. Und der hatte eine starke Abneigung gegen Christen. Die römischen Behörden bedienten sich allerlei Repressalien, um die Christen zu verfolgen, um sie zu unterdrücken. Das politische Klima war schlecht. Die Dekadenz in Rom schritt fort. Die Lasterhaftigkeit und die Verschwendungssucht nahm ihren Weg. Der Kaiser hasste die Christen. Und vor so einem Hintergrund ermahnt jetzt Paulus, betet. Betet für die Könige, betet für die Kaiser, betet für alle, die in verantwortungsvoller, erhöhter Position sich befinden. Also wenn Paulus hier, das kann man hier jetzt sehen, wenn Paulus zu diesem Gebet für die Obrigkeit auffordert, für die Könige, für die Herrschenden, dann meint er nicht nur die Passablen, die wir gut ertragen oder die wir unterstützen, die wir lieben vielleicht sogar, die nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft. Er denkt auch an einen Kaiser, der sich selbst göttlich nannte und vor dem man niederzuknien hatte. Und wenn man das nicht tat, dann lief man Gefahr, sein Leben zu verlieren. Auch für die bittet er, betet. Nun hier an dieser Stelle im 1. Timotheus Kapitel 2, da steht nicht, für was wir genau beten sollen. Nun kann man sich vorstellen, was würdet ihr beten? Damit die Regierenden Weisheit haben? Damit sie zum Wohl ihrer Untertanen oder ihres Volkes regieren? Zum Heil, zum Guten. Eins ist entscheidend. Diese Regierenden brauchen eine Gesinnungsänderung, eine Gesinnungsänderung. Sie brauchen eine Umkehr des Denkens. Sie müssen wissen, dass über ihnen noch jemand steht, dass da ein Gott ist, der sie eingesetzt hat und der sie auch jederzeit wieder entfernen kann. Sie müssen realisieren, dass sie nicht auf dem höchsten Thron sitzen. Liebe Freunde, dazu ist eine Umkehr des Denkens notwendig. Eine Umkehr des Denkens ist auch notwendig, wenn man erwartet, dass diese Menschen eine gottesfürchtige Politik machen oder eine Politik machen, die tatsächlich dem Volk oder den Untertanen dient. Sie brauchen Rettung, diese Herrschenden. Sie brauchen Rettung aus einem falschen Leben. Rettung aus einem falschen Leben ohne Gott. Aus einem falschen Leben, wo sie auf dem Thron sitzen, aber Gott nicht. Aus einem falschen Leben, das geradewegs, vielleicht nicht auf dieser Erde ins Verderben führt, meist aber auch schon hier, sondern in der Ewigkeit ins Verderben führt, weil sie dort ohne Gott und ohne Schutz unseres Herrn Jesus Christus und ohne seine Gerechtigkeit ankommen. Ich habe in dieser Predigt 6 geistliche Brennpunkte in Form einzelner Sätze. Der erste geistliche Brennpunkt ist hier. Wir hier sitzen oder saßen im selben Boot wie die Tyrannen. Im selben Boot wie die Höchsten, die keine Götter und keinen Gott wollten. Wir sitzen oder saßen im gleichen Boot, denn auch wir brauchen diese Gesinnungsänderung. Auch wir brauchen die Rettung aus einem falschen Leben. Wir sind da nicht anders als die schlechten Herrscher. Wir sind da genau im selben Boot. Oder waren es, bevor wir Jesus Christus kannten. Wir brauchen auch die Rettung zu ihm hin. Aus dem falschen Leben in ein Leben mit Gott, das allein Wahrheit ist, das allein Glück bringt, das allein rettet, das allein ewiges Leben schafft. Da fragt man sich, was bedeutet die Ermahnung des Paulus damals für uns heute, für wen sollen wir beten? Ja, das liegt auf der Hand. Wenn wir an unser Land denken, wir beten für die Bundeskanzlerin, wir beten für die Parlamentarier, wir beten für die Minister, wir beten für die Gemeinderäte, für die Bürgermeister, für alle, die politische und gesellschaftliche Verantwortung tragen. Karl Barth soll einmal gesagt haben, wie wir beten, steht in der Bibel. Was wir beten, steht in der Zeitung. Nun, so ganz stimmt das nicht. Was wir beten sollen, steht auch in der Bibel. Aber was er gemeint hat, ist, wir Christen haben eine politisch-gesellschaftliche Verantwortung und müssen deshalb auch informiert sein. Liebe Freunde, was ist denn, wenn wir die Entscheidungen der Regierung sehr kritisch sehen? Wenn wir die Politik sehr kritisch sehen oder vielleicht sogar die Regierenden für unfähig halten oder vielleicht sogar für korrupt? Was ist dann mit meinem Gebet für Sie? Ja, werde sehen, Sie brauchen Ihr Gebet, oh, wir sie brauchen unser Gebet umso mehr. Jetzt kommt der zweite geistliche Brennpunkt. Liebe Freunde, lasst uns weniger über sie reden, als mehr für sie beten. Denn wenn wir für sie vor Gott treten, dann ändert sich unser Reden über sie. Es gibt auch den Platz fürs Reden. Den gibt es auch, da kommen wir später noch dazu. Aber lasst uns viel mehr für sie vor Gott, vor Gottes Thron treten. Dann ändert sich unser Reden und unsere Haltung bezüglich der Herrschenden, der Regierenden, der Verantwortungsträger. In diesem Vers in 1. Timotheus Kapitel 2 sagt Paulus nicht nur, betet für die Vorgesetzten oder für die Herrschenden oder für die Regierenden. Er sagt auch, betet für alle Menschen. Das ist das Erste, was er sagt. Betet für alle Menschen. Das heißt für mich, ich bete für die Menschen, die ich lieb habe. Bete für die Menschen, die mir sympathisch sind. Ich bete für meine Freunde. Sonst noch was? Ja, ich bete für den unfreundlichen Nachbarn. Ich bete für den Mieter in meinem Haus, der ständig Krach macht. Ich bete für die sogenannten Komischen in der Gemeinde. Ich bete für die, bei denen es mir schwerfällt, ihnen zu vergeben. Ich bete für die, die mir vielleicht Schlimmes zugefügt haben. Und auch hier gilt, und das ist der gleiche geistliche Brennpunkt wie eben, auch hier gilt, wenn ich für sie vor Gott ins Gebet gehe, dann kommt der Heilige Geist ins Spiel. Dann fange ich an, diese Menschen mit anderer Perspektive zu betrachten. Dann komme ich dazu, sie aus der Liebe Gottes heraus zu betrachten. Dann werde ich gewahr, dass ich genauso wie sie ohne Christus gescheitert wäre. Ich lerne, sie mit anderen Augen zu sehen, wenn ich für sie vor Gott trete. Wenn ich sie in Gedanken im Herzen mitnehme vor das Kreuz Christi. Und sie dort anschaue und merke, sie brauchen Vergebung, sie brauchen Rettung, ich brauche es genauso. Wir sehen anders, wenn wir für diese Menschen vor Gott treten. Zurück zu Paulus. Da steht noch etwas in diesem Gebet für alle Menschen und für die Könige. Da steht nicht nur Bitten, Fürbitten, da steht auch Danksagungen. Er fordert auf zur Danksagung für alle Menschen. Also nicht nur für die Angenehmen, für die Guten, für die Korrekten. Auch für alle anderen. Für die Bösen. Für die Korrupten, für die Machtbesessenen, für alle Herrscher, die auf ihren Thronen sitzen, erfordert Dankbarkeit. Das ist harter Tobak. Natürlich soll ich nicht dankbar sein für die bösen Taten und falschen Entscheidungen und Irrwege und für gottwidriges Verhalten. Natürlich dafür soll ich nicht dankbar sein. Aber hier kommt eine geistliche Komponente ins Spiel, die schon der vierte Brennpunkt ist. Es ist eine Frage der Unterordnung unter einen souveränen Gott. Denn wir haben eben in der Lesung gehört, Gott hat alle Herrschenden auf die Throne gesetzt. Er hat alle Regierenden eingesetzt, ohne Ausnahme. Und er wird alle Regierenden ohne Ausnahme zur Rechenschaft ziehen. Er ist der Richter. Lassen wir ihn Richter sein. Er wird diese Menschen zur Verantwortung ziehen. An dieser Stelle haben die Atheisten ein Problem. Nämlich das Problem, dass Gerechtigkeit nicht unbedingt auf dieser Erde erfüllt wird. Das kann passieren, aber es ist nicht unbedingt so. Aber Gott vergisst nicht. Gott wird diese Menschen zur Verantwortung ziehen. Er wird richten. Lassen wir ihn Richter sein. Und wofür können wir denn dankbar sein? Dafür, dass Gott eine Ordnung gegeben hat. Dafür, dass Gott uns Ämter gegeben hat, die sollen zu unserem Besten sein, zu unserem Guten. Davon sollen wir profitieren in unserem Leben. Gott hat uns diese Ordnung geschenkt, die politische Ordnung, die staatliche Ordnung, die Ämter, die damit verknüpft sind. Das sind Geschenke Gottes. Und wenn diese Ämter schlecht ausgefüllt werden, Gott wird die entsprechenden Regierenden zur Verantwortung ziehen. In Sprüche 21,1, da heißt es, gleich Wasser, ihr kennt das, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Vertrauen wir auf die Souveränität Gottes. Auch in jeder politischen Situation. Jetzt geht es weiter in unserem Text. Was ist eigentlich das Ziel unseres Gebets für die Regierenden? Worum geht's? Was ist der Grund, weshalb wir für sie beten sollen? Und da lesen wir Folgendes. Vers 2. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, sollen wir beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Mit anderen Worten, betet für die Obrigkeit, betet für die Regierenden, damit die Christen ein ruhiges und stilles oder ungestörtes, in anderen Übersetzungen, Leben führen können. Ja, das wünschten sich die Christen in Rom, einen gesicherten Raum, in dem sie ihr christliches Leben führen konnten. Liebe Gemeinde, was ist das? Ein ruhiges und ungestörtes Leben. Was ist das? Für uns hier und heute. Wir leben in einer Demokratie. Und in einer Demokratie haben wir demokratische Pflichten und Rechte. Ein stilles und ruhiges Leben, heißt das, die Christen sind die Stillen im Lande? So im pietistischen Sinne, die Christen als die Leisetreter. Die sich nicht einmischen. Die nicht eintreten für ihre Überzeugungen. Die keine Kritik äußern. Die nicht aktiv mitgestalten an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Ist das das stille und ruhige Leben? Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Wir dürfen in unserer Demokratie gesellschaftliches, öffentliches Leben mitgestalten. Dazu sind wir aufgerufen. Wenigstens, wenn wir wählen. Wir brauchen Standpunkte. Wir brauchen Überzeugungen. Liebe Freunde, wir dürfen auch auf Demonstrationen gehen. Wir dürfen auch die Regierung kritisieren. Wir dürfen es in einer Gott angemessenen Form. Ich glaube, dass Christen anders demonstrieren als andere Menschen. In einer Gott angemessenen Form ohne Gewalt. In einer Gott angemessenen Form ohne die Menschenwürde zu verletzen. In einer Gott angemessenen Form ohne nur auf meine Freiheit zu schauen. In einer gottangemessenen Form zu schauen auf die Bedürfnisse der Unterdrückten, der Armen, der Benachteiligten, der Diskriminierten und aller Menschen. Das ist unsere Mitverantwortung. Das ist vielleicht nicht das ruhige und stille Leben. Aber was meint Paulus denn hier? Ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Lasst mich der Lösung dieser Frage mal wie folgt begegnen. Vor gut 30 Jahren, da tat sich etwas in Deutschland. Die Teilung Deutschlands wurde aufgehoben, die politische Teilung Deutschlands und auch ein gutes Stück weit die politische Teilung Europas. Ich sage euch, weltweit wurde dafür gebetet, weltweit. ...1982 begannen die Montagsgebete in der Leipziger Nikolaikirche. 1987, noch bevor die Mauer fiel, wurden zahlreiche Gefangene aus Arbeitslagern befreit, entlassen. Aus Gefängniszellen, die wegen ihres Glaubens in Arbeitslagern waren und Gefängniszellen saßen. 1987, da gab es den Generalsekretär der Kommunistischen Partei in Russland, jeder kennt ihn, Michail Gorbatschow. Er erlaubte es 1987, dass Zehntausende von Neuen Testamenten auf dem üblichen Postweg in der Sowjetunion an die Christen verteilt wurden. Liebe Gemeinde, ich las von einem, jetzt auf einer anderen Ebene, eine andere gesellschaftliche Ebene, ich las von einem Gefängnis in der USA. In diesem Gefängnis gab es eine Gruppe von christlichen Aufsehern oder Mitarbeitern, die beteten fortwährend für die Gefängnisleitung, für den Gefängnisvorstand, natürlich auch für die Gefangenen. In diesem Gefängnis gab es deutlich weniger Unruhen als in allen anderen Gefängnissen. der Vorstand des Gefängnisses den wunderte das. Und der befragte einen Psychologen. Wie ist das? Warum ist das so? Der Psychologe untersuchte, sprach mit den Gefangenen, sprach mit den Mitarbeitern. Und er sagte, ich kann nichts finden, außer da ist eine Gruppe Christen, die betet für die Gefängnisleitung. Liebe Freunde, das ist der nächste geistliche Brennpunkt. Unser Gebet verändert Menschen. Unser Gebet verändert Institutionen. Unser Gebet verändert Gesellschaft. Unser Gebet kann Welt verändern. Betet. Was ist jetzt das stille und ruhige und ungestörte Leben? Was ist denn das jetzt? Es ist ein Leben unter politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen wir, unter denen du in Ruhe und innerem Frieden deinen Glauben leben kannst und in Ruhe und äußerem Frieden deinen Glauben vor der Öffentlichkeit leben kannst. In Ruhe und Frieden und ungestört und ungehindert. Ich glaube, das ist das ruhige und stille Leben, was Paulus hier meint. Du kannst dein Leben leben vor der Öffentlichkeit und das sollen wir ja auch. Wir als Gemeinde sind Licht auf dem Berg. Wir als Gemeinde und du als einzelne Person bist Licht in der Welt. Dafür brauchst du Rahmenbedingungen. Natürlich, ihr denkt an die verfolgten Christen, die das nicht haben. Ja? Und trotzdem wirkt Gott vielleicht so noch mehr als bei uns. Aber wir werden ja aufgefordert, für diese Bedingungen zu beten. Damit wir unseren Glauben frei leben, im Innern und nach außen. Und es gibt noch einen anderen Grund, und der steht hier in Vers 4. Betet für Könige, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können und so weiter. Das ist angenehm vor Gott. Jetzt kommt der vierte Vers. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Habt ihr den Vers schon mal in diesem Kontext gesehen? Welcher will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Betet für ein ruhiges und stilles Leben, damit mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit wir in der Öffentlichkeit die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben, das Evangelium von Christus, unserem Retter, zu kommunizieren, zu verkündigen. Jeder braucht diese Erkenntnis der Wahrheit. Ein letztes Wort. Diejenigen, die diese Erkenntnis der Wahrheit nicht haben, leben, die Bibel drückt es so aus, in der Dunkelheit. Das ist der biblische Begriff dafür. Sie leben in der Dunkelheit. Warum leben sie in der Dunkelheit? Weil sie nicht sehen. Weil sie nämlich Gott nicht sehen und seine Wege. Weil sie nämlich Gottes Wesen nicht erkennen. Und weil sie die Liebe Gottes nicht erkennen. Und was Gott getan hat, damit wir gerettet werden können in Jesus Christus. Weil sie das nicht erkennen. Das ist eine Finsternis. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott liebt sie ohne Gleichen. Er möchte sie bewahren vor einem Leben ohne ihn. Denn ein solches Leben führt ins Verderben in Ewigkeit. Er möchte uns davor retten durch Jesus Christus. Denkt also daran, betet für alle Menschen, auch für die euch, für diejenigen, die euch nicht passen. Betet für die Oberen, für die Herrschenden, für die Regierenden, damit wir ein Leben führen können, indem wir unseren Glauben nach außen hin verkündigen, damit Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Also, ich bete noch für uns. Dann hören wir ein Lied. Herr Jesus, du bist der Herrscher der Herrschenden. Du bist der König der Könige, der Regierende der Regierenden. Herr, du bist der Mächtigste der Machthabenden. Herr, dir sei Ehre. Wir unterstellen uns dir. Wir beugen uns dir. Wir verneigen uns vor dir. Wir preisen deinen Namen und bitten dich, Herr, wir bitten dich für unser Land und für die Welt und für alle in Verfolgung, für alle die Gehassten und die große Not erleben, Verfolgung erleben, Ungerechtigkeit erleben, Hunger, Not, Tod erleben, Verlust von Menschen. Herr, wir beten, erbarme dich deiner, erbarme dich unser. Lass du uns ein ruhiges und stilles Leben führen. Wir danken dir, ich preise dich für die Rahmenbedingungen hier in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Wir dürfen Gottesdienst feiern. Wir dürfen dein Wort verkündigen. Wir dürfen unseren Glauben leben. Herr, hilf uns, damit wir ein Licht sind in der Welt. Jeder Einzelne für sich, wo du ihn hingestellt hast. Und wir als Gemeinde auch in unserer Umgebung. Herr, bitte hilf uns, damit wir teilhaben dürfen an diesem wunderbaren Plan der Errettung derjenigen, die ja errettungsbedürftig sind, damit sie deine Wahrheit erkennen. Durch das Gebet, das du erhörst, Herr. Amen.